So, moin moin nochmal. Geht's gut? Ist hier irgendjemand eingeschlafen? Hallo, geht's euch gut? Ich bin ein bisschen, irgendwie habe ich was auf den Ohren heute Morgen, ich höre das so schlecht. Geht's euch gut? Es geht euch etwas besser, merke ich. Ja. Aber gut, hört sich anders an. Hallo? Jawohl! Genau. So, muss ein bisschen Stimmung hier reinbringen, die Bude. bevor ich einsteige, hast du schon Leute eingeladen? Wie viele? Mehr als fünf? Falls du noch niemand eingeladen hast, nutze die Tage noch bis dahin. Es wird ein fantastischer Abend. Ich habe auch schon einige Leute eingeladen, bin gespannt, wer dann alles kommt. Ist ja immer so ein bisschen ein Pokerspiel. Ja, manche Leute sagen dann zu, ja, mache ich, ich komme. Und dann kommt irgendwas dazwischen, komischerweise. Macht aber nichts, wir bleiben dran. Also wir haben uns die Tage nochmal auch mit Jana getroffen. Es ist einfach toll, ihr Herz zu erleben und zu spüren, wie sie wirklich auf dem Herzen trägt, wirklich Herzen von Menschen auch zu erreichen und zu berühren. Und das einfach, das wird eine tolle Gelegenheit. Manchmal hat man ja das Gefühl, wer das gar nicht kennt, Poetry Slam, die reden wie so ein Wasserfall. Also da kommen Sätze, Worte und Satzgebilde, Wortgebilde raus. Man denkt, boah, irgendwie habe ich gerade was verpasst. Da bleibst an einem Gedanken hängen und dann ist schon der nächste da. Der eine fasziniert dich und dann denkst du, oh, schon wieder ein faszinierender Gedanke. Also es ist ein richtiges Erlebnis. Man muss hellwach sein, gut konzentriert sein. Auf jeden Fall wird es ein großartiger Abend für uns werden. Und ich freue mich schon richtig drauf. Und ich hoffe, wir freuen uns alle drauf. Wird super. Graceland, das ist meine Predigtserie für die nächsten Wochen. Angefangen habe ich schon in der letzten Woche. Vielleicht erinnert sich jemand an diesen Satz. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus geschenkt hat. Interessanter Gedanke. Weil oft Leute ja so denken, Gnade ist wie so eine Art Status. Ja, so man hat eine Schuld und kriegt die Schuld erlassen, das nennt man dann Gnade. Ja, gibt es dann diesen tollen Spruch, Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber dieser Gedanke, Gnade vor Recht ergehen lassen, hat überhaupt nichts mit dem biblischen Gedanken von Gnade zu tun, weil das Recht ist erfüllt worden. Es ist nicht umgangen worden, es ist nicht ausgehöhlt worden, man hat nicht das Recht aufgehoben oder bedeutungslos gemacht und nach diesem Motto Gnade vor Recht ergehen lassen, sondern das Geniale ist, dass Jesus das Recht erfüllt hat. Alles, was an, ich sag mal ruhig so, an Gerechtigkeitsforderungen da sind, an die durch das Gesetz gegeben sind, alles das hat Jesus erfüllt und steht jetzt als ein absolut fehlerfreier, makelloser, gerechter Mensch da. Jesus Christus. Und jetzt sagt er Folgendes: Du hör mal zu, ich kenne dich. Ich kenne dich, Mensch. Und ich kenne deine Schwachheit. Ich kenne deine Gebrochenheit. Ich kenne diese verborgenen Risse und Gebrochenheiten in deinem Herzen, in deiner Seele, die vielleicht sogar kein anderer Mensch kennt. Und ich sehe dich und ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, sehne ich mich danach, mit dir in einer herzensengen Gemeinschaft zu sein. Und damit das möglich ist und nichts da ist, aber auch so gar nichts, noch nicht mal ein Schatten, was uns trennen könnte, schenke ich dir meine Gerechtigkeit. Ich bin für dich gerecht und ich hole dich, Mensch, damit in die Stellung eines absolut fehlerfreien, makellosen, gerechten Menschen. Das ist Gnade. Ist das nicht fantastisch? So, egal was dein Bild, was du von dir hast, dir sagt, wer du bist, wie du bist, was du vielleicht alles nicht bist, was du vielleicht nicht kannst, was du vielleicht schon in deinem Leben alles verbockt hast, das prägt ja so das Denken und das Fühlen über sich selber. Die Schwachheiten, die man vielleicht hat, auch die Schwachheiten, die kein anderer kennt, aber du. Und du leidest vielleicht sogar darunter. Sieh, und das Fantastische ist jetzt, dass Gott sagt, ich sehe dich so als jemand, der absolut fehlerfrei und gerecht ist. Und ich will das, ich mache das so, damit nichts, aber auch gar nichts unsere Herzensbeziehung hindern und trennen kann. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt sagt Paulus zu diesem Timotheus, und dieser Timotheus ist interessant deshalb, weil der ist ganz offensichtlich christlich erzogen worden. Der hatte nämlich eine Großmutter, die war gläubig und von der hat er eine Menge gelernt. Und das heißt so, also das war jetzt nicht so ein Typ, so drogensüchtig und kriminell und was weiß ich noch alles, was man für ein kaputtes Leben haben kann. Nein, der ist relativ brav aufgewachsen in einer verhältnismäßig frommen Umgebung, soweit wie wir das jetzt vielleicht nachvollziehen können, aber er ist mit dem Glauben aufgewachsen. Und ich höre das manchmal so, es gibt manchmal so ein bisschen unter Christen so dieses, so ein, wie soll ich mal sagen, so eine Art Konkurrenzgeschäft. Ja? So, wer hat am kaputtesten Leben und die dramatischste Errettung. Und dann sind diejenigen, die vielleicht von klein auf damit aufwachsen, so mit dem Glauben, die fühlen sich dann manchmal so ein bisschen minderwertig, wenn sie denken, naja, also so krasse Sachen habe ich nicht erlebt. Also ich bin halt einfach nur Christ gewesen. Ich bin schon immer bewahrt, aufgewachsen und ja, also so pralle ist das halt nicht. Ne? Also kann man sich manchmal ein bisschen komisch fühlen. Ne? Ich erlebe es immer wieder in Gesprächen mit Leuten, die solche Erfahrungen da machen. Und wir sagen dann immer, meine Frau und ich, zu solchen Leuten sagen, sei doch froh. Sei doch froh, was dir alles erspart geblieben ist. Ja, was du nicht durchleben und durchleiden musstest. Und du hast eine Gesundheit, und kannst dich da drin jetzt weiterentwickeln. Das ist doch einfach genial. Also viele Wege, die manch einer dann zurücklegen muss, bis dann so sein Leben so halbwegs geordnet auch wieder wird und wieder in gesunde Bahnen, wo es sich gesund entwickeln und entfalten kann, bis das da hinkommt. Das sind manchmal mordsmäßige Wege und Prozesse. Und die auch immer wieder davon begleitet sind, dass man so ein, zwei Schritte vorgeht und dann manchmal drei, vier wieder zurück. Und dann gehst du wieder, braffelst du dich wieder auf und gehst wieder einen Schritt vorher und wieder zwei zurück. Und wenn es dann irgendwie mal so eine gute Phase kommt, dann gehst du dann drei Schritte vorwärts und nur noch zwei zurück. Aber das ist normal. Das ist okay. Aber jetzt zu unserem Timotheus. Timotheus, der fromm aufgewachsen ist, dem hält Paulus es jetzt trotzdem noch nötig zu sagen, werde stark durch die Gnade. Das finde ich interessant. Da steckt etwas dahinter, glaube ich, was es sich lohnt zu entdecken und zu entfalten. Werde stark durch die Gnade. Oder erstarke, man kann nicht so genau sagen hier, ist das eher so, werde stark oder mach dich stark durch die Gnade. Auf jeden Fall ist es eine Aufforderung. Und jetzt gehen wir diese Punkte nochmal durch, die ich eben schon kurz skizziert habe. Denn durch Mose ist uns das Gesetz gegeben worden, aber durch Jesus Christus sind uns Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also im Alten Bund, nicht im Alten Testament, Manche Leute vermischen das, ja? Die unterscheiden das nicht richtig manchmal. Das Alte Testament ist ja eine riesige Zeitspanne. Und der Alte Bund, das ist nur eine Zeitspanne da in dem Alten Testament. Und fing quasi mit Mose an. Und alles, was vorher geschehen ist, vor Mose, ist zwar auch noch Altes Testament, aber ist nicht der Alte Bund. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist die Geschichte der Vorväter. Aber das nur mal so nebenbei. Und eigentlich wird hier nur dieses Bild gebraucht, durch Mose quasi hat Gott das Gesetz gegeben. Das Gesetz hatte eigentlich eine Aufgabe, nämlich den Menschen so eine Idee zu geben von Gerechtigkeit. Es gibt natürlich viele praktische Dinge, die man so gar nicht versteht, wo man denkt, oh, das ist aber krass, ein krasses Gesetz. Und dann gibt es wieder Dinge, wo man denkt, boah, wenn wir so mit diesen Grundideen Gesellschaft leben könnten, da gäbe es keine Schuldenberge mehr. Jedes 50. Jahr gab es ein sogenanntes Erlassjahr. Da wurden sämtliche Schulden erlassen. Ist das nicht genial? Ist das fantastisch? Ja. Aber dieses Erlassjahr, dieses Schuldenerlassjahr, das war eigentlich schon so ein Bild, ein Prototyp, ein Bild, um eine Idee zu geben, was Gnade macht. So, und trotzdem war eben dieses Gesetz da, um den Menschen ein Grundverständnis, eine Grundidee zu geben davon, dass Gott absolut heilig ist, absolut gerecht ist und ihnen ein Gefühl und uns und Menschen ein Gefühl von, oder ein, ja, doch ein Gefühl von Gerechtigkeit zu geben, von richtig und falsch, von gut und böse. Aber Gott wusste von Anfang an, dass das menschliche Herz, das menschliche Wesen mit Schwachheiten behaftet ist. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber es ist einfach so. Und deswegen ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich werde dieses Gesetz komplett, vollständig erfüllen. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus, dadurch, dass er gekommen ist, und das Gesetz vollständig erfüllt hat, hat Gott wie so eine Tür geöffnet in ein völlig neues Gebiet. Eben Graceland, Gnadenland. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus zu uns gekommen. Und ich finde das so gut, dass es hier Gnade und Wahrheit heißt. Und nicht Gnade vor Recht oder Gnade und die Wahrheit nehmen wir nicht ganz so ernst. Sondern es gehört zusammen. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Jetzt gibt es eine interessante Aussage über Jesus, als er so aufwuchs, im Lukas-Evangelium zu finden. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und Menschen. Ist das nicht merkwürdig? Wenn wir jetzt Gnade so stark darauf bezogen haben, als auf etwas, ja, was mit unserer schuldhaften, sündhaften Wesen, Schwachheiten, mit Schwachheit behafteten Wesen zu tun hat, und dass Gnade das bedeutet, dass Gott uns jetzt seine Gerechtigkeit schenkt, also sagt, du, an dir ist kein Fehler, alles in Ordnung bei dir. Wenn das jetzt auf Jesus sich bezieht, wie verstehen wir denn das jetzt? Hallo, könnt ihr ein bisschen ruhiger sein da hinten? Okay, gut, lasst euch nicht ablenken. Wir bleiben bei der Gnade, okay? Also, achte nochmal da drauf, ist das nicht merkwürdig? Jesus nahm zu an Gnade. Ja, Jesus nahm zu an Gnade. Da frage ich mich, wieso musste Jesus zunehmen an Gnade? So eine interessante Frage, oder? Und wie ist denn das passiert? Was ist denn da passiert, dass es heißt, Jesus nahm zu an Gnade? Nun, dieses Wort, was mit Gnade übersetzt wird, hat verschiedene Facetten. Es bedeutet auf der einen Seite Gnade, es bedeutet auf der anderen Seite aber auch Gunst. So, manche Übersetzungen versuchen das auch so wiederzugeben, zu sagen, dass Jesus zunahm an Gunst bei Gott und Menschen. Ehrlich gesagt, halten wir einfach mal so diese Spannung fest, diese Fragestellung, wieso das so bei Jesus war, dass er zunahm an Gnade. Halten wir es einfach nur mal fest, dass er zunahm an Gnade. Und das bringt uns auf diesen Gedanken, dass Gnade nicht nur etwas, so ein Status ist, so nach dem Motto, ja, die Verurteilung war rechtskräftig, aber jetzt kommt Gnade, die Begnadigung. Ja? So, das ist ein Status, ein Rechtsstatus, begnadigt, Punkt. Und wenn aber jemand zunehmen kann an Gnade, dann ist das eher was Dynamisches, wie eine Kraft, die zunimmt, wie ein Zustand, der wächst, der sich verändert. Im Johannesevangelium heißt es dann, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Dieser Satz ist jetzt aus der Rückwärtsperspektive. Johannes ist derjenige, der dieses Evangelium geschrieben hat, und er beschreibt das jetzt aus der Rückwärtsperspektive und beschreibt, boah, da haben wir was erlebt. Mit dem Typ, Jesus, haben wir etwas Fantastisches, etwas Geniales erlebt. Er wurde Mensch, Gott wurde Mensch, von Fleisch und Blut, und er lebte unter uns. Und während er unter uns lebte, haben wir eine Erfahrung gemacht. Wir haben diese Erfahrung gemacht, dass wir eine Herrlichkeit erlebt haben. Eine Schönheit, ich glaube, Herrlichkeit, was ist noch mehr als nur eine starke, positive Ausstrahlung? Ja, kennt ihr vielleicht, es gibt ja manchmal Leute, die kommen rein in einen Raum rein und füllen den Raum gleich mit ihrer Präsenz. Ja? Oder es gibt Leute, die haben einfach, du spürst einfach, die müssen nichts sagen und nichts machen, nicht tun, die haben einfach eine ganz positive Ausstrahlung. Man fühlt sich irgendwie wohl in ihrer Gegenwart. Es ist einfach, man kann es gar nicht richtig fassen, nicht erklären, aber es ist einfach da. Und so ungefähr stelle ich mir das vor, und das vielleicht noch in einer gesteigerten Form, dass, wo Jesus aufgetaucht ist, dass da war so ein Knistern in der Luft. Da war so eine ganz aufgeregte, spannende Atmosphäre. So eine Erwartungshaltung, so, oh. Ich habe heute Morgen das gelesen oder die Tage auch mit Jesus, das baue ich jetzt einfach mal so ein zwischendurch. Und zwar, wir sind ja in der sogenannten Karwoche, also die Woche vor Ostern. Und da gab es ein Ereignis, was da in der Bibel im Neuen Testament beschrieben wird. Und zwar, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Ich lese mal ein paar Sätze da draus aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geh in das Dorf dort, sagte er, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet beide los und bringt sie her. Und wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird euch sie mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm und warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten plötzlich ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige ab von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Und er befand sich inmitten des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott, für den Sohn Davids. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Und die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Kennt ihr das Spüren? Diese Gänsehaut, dieser elektrisierte Moment, diese Atmosphäre, die so voller Erwartung und voller Begeisterung ist und alles bleibt irgendwie stehen und liegen und alle gucken dahin und denken, boah, was ist da los? Diese Atmosphäre. Und diese Geschichte ist wieder mal so fantastisch, weil sie etwas vom Herzen Gottes beschreibt. Das ist ja eine Prophetie, die hier zitiert wird oder die hier vor den Augen der Menschen sich erfüllt, um besser zu sagen, die aus dem Propheten Jesaja kommt. Siehe, dein König kommt. Dein König kommt. Und das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet hat, wenn Leute so etwas gesagt haben. Weil nämlich Jerusalem zu der Zeit ja besetzt war von den Römern. Und wenn irgendjemand die Herrschaft des Kaisers in Frage gestellt hat, dann galt das als ein Aufruhr, als Rebellion und konnte furchtbare Folgen für eine Stadt haben. Und trotzdem ist der Deckel weg, der da drauf liegt, dieser Angstdeckel, dass da irgendwas passieren könnte. Und Leute brüllen es einfach heraus, rufen es heraus: Siehe, dein König kommt. Wie, ein anderer König? Ein anderer König als der Kaiser? Bringt Jesus die Befreiung für uns? Da war so viel Hoffnung und so viel Erwartung in der Luft. Aber jetzt kommt's. Normalerweise kam ein König auf einem Pferd dahergeritten. Dass Jesus hier auf dem Kind, dem Fohlen von einem Esel reitet. Das war absolut politically incorrect. Das war voll daneben. Das hat es noch nie gegeben. Und doch will es etwas ausdrücken. Nämlich genau das, was Jesus am Anfang schon irgendwo gesagt hat in den Evangelien. Da hat er nämlich gesagt: Kommt her zu mir, die ihr fertig seid, die ihr kaputt seid, die ihr keinen Bock mehr habt und müde von euren Anstrengungen seid. Kommt her zu mir, ich will euch erfrischen. Ich will euch eine neue Begegnung, eine neue Erfahrung geben. Eine Erfahrung, die dich aufbaut, die dich ermutigt, die dir Zuversicht gibt, die dir neue Hoffnung gibt, die dir Kraft fürs Leben gibt. Und dann sagt er: Nehmt auf euch mein Joch, das heißt, komm zu mir, geh in Beziehung mit mir, geh eine Beziehung mit mir ein, lass dich ein in eine Beziehung mit mir. Denn, und jetzt kommt die Begründung, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und genau dieses Bild sehen wir jetzt hier wieder. Er kommt als König angekündigt, reitet auf einem Esel, was niemals ein König tun würde. Niemals, sogar das Fohlen, also das Kind von einem Esel. Und dann heißt es: Seht, euer König kommt. Er ist sanftmütig und drückt dies dadurch aus, dass er auf einem Esel kommt. Sanftmütig und demütig. Das ist die Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Und sieh, wenn du dich auf Gott einlässt, wenn du dich auf eine Begegnung mit Gott einlässt, wenn du dich auf eine Beziehung mit Gott einlässt, ist es das, was du erfahren kannst, was Gott dir schenken möchte. Wenn du dich auf diese Beziehung mit Gott einlässt, dann kannst du diese Erfahrung erleben, wie sie dich stärkt. Gnade ist nämlich etwas, was abgerufen werden muss. Gnade ist ungefähr so, wie wenn du 5 Millionen Euro auf deinem Konto hast Und du musst jetzt zum Geldautomat gehen und von diesen 5 Millionen Euro täglich dir was abholen. Du kannst natürlich auch, und das gibt's auch, du kannst natürlich auch sparsam sein. Ich habe jetzt die Woche gehört, Deutsche wären besonders sparsam. Es wäre irgendwie so eine besondere deutsche Tugend. Und die Art und Weise, wie Deutsche sparen und sparsam sind, scheint irgendwie einzigartig zu sein in der Welt. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ich kenne viele Christen, die sind sparsam mit der Gnade. Ganz sparsam. Nee, lass mal, das kriegen wir schon alleine hin. Nee, lass mal, ich versuch's erst noch mal so. Nee, lass mal. Und wir sind sparsam mit der Gnade. Da steht aber im Römerbrief Kapitel 5, diejenigen, die das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen und den Überfluss der Gnade, da fließt was über, da strömt was, da ist eine Dynamik drin, die werden befähigt sein, im Leben Verantwortung zu übernehmen und Leben zu gestalten in einer Art und Weise, wie Gott sich es ausgedacht hat. Römer 5, Vers 17, kannst du nachlesen. So, eine Erfahrung von dieser Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit Gottes ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und auch aus dieser Rückwärtsperspektive, die Beschreibung, Johannes beschreibt nicht nur, dass die Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit ist, sondern er hat gesagt, während wir so mit ihm unterwegs haben, aus dieser Fülle, diese Fülle der Gnade, okay, 5 Millionen ist vielleicht ein bisschen wenig. Also Fülle, was sind 5 Millionen Leute? Ne? Also ich meine, es gibt Häuser, die kosten schon allein so viel. Also mit 5 Millionen kommen wir nicht weit. Ja, wie wäre es mit 100 Millionen? Reicht das erstmal? Ja? Wärst du damit zufrieden? Ja? Okay. Ja, Fülle. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, andersrum wörtlich ausgedrückt könnte man auch sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir genommen und empfangen. Das ist die berühmte Karte, ich gehe an den Geldautomat und ich empfange. Und ich empfange. Und ich empfange. Und es wird keine blöde Nachricht kommen, Auszahlung nicht möglich, Ihr Konto ist nicht gedeckt. Oh, das sind mal blöde Erfahrungen. Wenn man sowas mal gemacht hat, sowas braucht kein Mensch. Nein, das wird dir nie wieder passieren. Gnade, Fülle der Gnade ist, du kannst gehen zum Automaten und holen, was du dir brauchst. In Fülle. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Und ich möchte es noch mal ein bisschen beschreiben, was da so passiert. Und es gibt einen tollen Psalm, es ist einer meiner Lieblingspsalmen. Jetzt könnt ihr mal raten, die mich schon länger kennen, welcher Psalm wird es wohl sein? Einer meiner Lieblingspsalmen, der auf wunderbare Weise diese Erfahrung wiedergibt und beschreibt, was Gnade mit mir macht. Wenn ich Gnade erfahre, wenn ich Gnade erlebe, es macht nämlich was mit mir. Es macht was mit meinem Herzen. Es macht was mit meinem Selbstbild, mit meiner Identität. Was ich denke, wer ich bin oder wer ich nicht bin. Oder eben doch bin. Na, kommt jemand drauf? Nicht ganz. Etwas zu weit geschossen. Da haben wir ihn. Psalm 103. Wollen wir mal durchgehen zusammen? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe diese Gnade. Ist das nicht fantastisch? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss es nicht. Das ist das Blöde. Weißt du, du kannst ein tolles Geschenk bekommen, geschenkt bekommen. Stell dir vor, ist vielleicht jetzt nicht dein Favorit, aber stell dir vor, Gott, jemand schenkt dir ein nagelneues, hochaktuelles iPad. Und am Anfang bist du noch begeistert oder stell dir irgendwas anderes vor, ein Lutscher. Am Anfang bist du noch begeistert und die Begeisterung hält ja auch eine Zeit lang an, aber irgendwann hat sich das Gehirn daran gewöhnt, du besitzt das Teil und du benutzt das Teil und dann ist so diese Aufregung, das ist dann irgendwie verflogen. Ja? Und man muss sich das dann schon so mal so bewusst erhalten. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Auto gefahren, wo ich gedacht habe, boah, da habe ich mir so einen Jugendtraum erfüllt. Da habe ich das tatsächlich gemacht. Jeden Tag, wenn ich in das Auto gestiegen bin, habe ich gesagt, danke Gott dafür, dass ich dieses Auto fahren darf. Damit kann man sich die Freude ein bisschen erhalten. Aber das ist genau das, was der Psalmist hier sagt. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss es nicht. Vergiss es nicht durch Danksagung. Sei dankbar. Und denk darüber nach, was Gott dir Gutes getan hat. Und jetzt zählt er ja einige Dinge auf. Hey, wann immer du Bockmist gebaut hast, er vergibt dir. Die Gnade ist immer größer und die Gnade ist immer stärker, egal was du angestellt hast, egal was du verpatzt hast, egal was du vermasselt hast, egal welchen Bockmist du gebaut hast, egal was du wieder mal nicht geschafft hast. Und dein Herz und dein Gewissen dich verurteilt, du fühlst dich mies, du fühlst dich blöd, fühlst dich bescheiden, fühlst dich blöd, fühlst dich entmutigt. Diese Gedanken nehmen dir Kraft. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat er denn Gutes getan? Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Und es gibt keine Verdammnis mehr, keine Anklage mehr für die, die in Jesus sind. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Also kann ich wieder aufstehen und sagen, danke Jesus, die Gnade ist stärker. Die Gnade ist größer. Und wenn du maroden Gedanken in deinem Herzen, in deinem Kopf hast, über dich selbst, über das Leben, über das, was du kannst und über was du nicht kannst. Und sie dir vielleicht auch Angst machen. Schau sie an, trotze ihnen ins Gesicht und sag, weißt du was? Du kannst mir 100-mal sagen, du bist blöd oder du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Die Gnade ist stärker. Amen. Die Gnade ist stärker, die Gnade ist größer. Der all meine Sünden vergibt, er heilt auch. Er verändert mich. Ich werde wieder hergestellt. Ich merke, da sortiert sich was. Ich merke, ich komme mehr in das rein, was ich eigentlich wirklich bin, was Gott da in mein Herz hineingelegt hat. Ich merke, ich kann es leben. Es entfaltet sich. Ich freue mich. Da entwickelt sich Freude am Leben, wo ich merke, wow, das Leben ist geil. Das Leben ist abgefahren. Es ist fantastisch. Das macht Gnade, wenn du Gnade erfährst. Der dich heilt von deinen Gebrechen, der dein Leben erlöst von dem, was dein Leben zerstören will und kaputt machen will. Und wann immer du Angst hast vor Dingen, die dein Leben kaputt machen wollen, trotze ihnen ins Gesicht und sage, die Gnade ist größer. Amen. Und jetzt kommt's. Ich liebe diese Passage. Müssen wir mal kurz innehalten. Er krönt dich. Er krönt dich. Er krönt dich mit Gnade. Und krönen ist was anderes als, naja, eigentlich hast du es ja nicht verdient, ne? Aber wir wollen mal Gnade vor Recht sein, ergehen lassen. Wir wollen mal nicht so sein. Ne? Wir wollen mal nicht so sein. Eigentlich hast du es nicht verdient. Oh Mann, das hat mein Vater mir ab und zu gesagt. Oh. Eigentlich hast du es ja nicht verdient, ne? Aber, nein, das sagt nicht Gott. Gott sagt nicht, eigentlich hast du es nicht verdient. Auch wenn wir es nicht verdient haben, aber er sagt es nicht zu uns. Er sagt es nicht von oben herab. Eigentlich bist du es nicht wert. Eigentlich hast du es nicht verdient. Sondern wie kommt Jesus? Wie ist er? Sanftmütig? Er begegnet dir auf Augenhöhe und sagt, mein Kind, hier ist die Krone. Und die Krone stellt meine Würde wieder her. Ich liebe dieses Wort, Würde. Vielleicht bist du als Kind öfter mal gehänselt worden. Ach, der Wehner, ach, der schon wieder. Ach, die Aline, ach, die schon wieder. Schon mal erlebt, dass Leute sowas sagen? Kann blöd sein, ne? Kann wehtun. Wenn man als Mensch, als Frau zum Beispiel entwürdigt wird, als Mann, die ständig irgendwie in diesem Konkurrenzkampf sind, wer der Stärkere ist, wer der Bessere ist. Wir vergleichen uns nicht wirklich, ne? Wir wollen nur wissen, wer der Bessere ist. Hat alles mit unserer Identität und Würde zu tun. Und Jesus kommt und sagt, ich stelle deine Würde wieder her, ich kröne dein Leben mit Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist so fantastisch. Und letzten Gedanken dazu. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Nur Güte und Gnade. Und dieses hebräische Wort ist ein schönes Wort, ein wunderbares Wort. Wenn man das mal so ein bisschen auseinanderdröselt. Diese Güte, das hebräische Wort heißt Hesed, diese Güte beinhaltet diesen Gedanken, dass ich jemandem aktiv zugewandt bin mit der tiefen, festen Absicht, ich will dir Gutes tun. Das ist die Güte Gottes. Sie ist dir zugewandt, jedem Einzelnen hier im Raum. Mit dieser tiefen, festen Absicht, dich zu beschenken mit seiner Liebe, dich zu beschenken mit seiner Gnade, dir Gutes zu tun, dich zu segnen. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, aus dieser Fülle, diese Fülle zu empfangen. Graceland. Als ich dieses Bild gesehen habe, ich habe lange Zeit nach einem Bild gesucht. Und ich habe alle möglichen Landschaftsbilder betrachtet und dachte, oh, das ist schön und das schön. Und irgendwie hat mich nichts gekickt. Da habe ich gedacht, naja, das ist alles ganz nett, aber. Und dann habe ich dieses Bild gefunden. Eine Fülle von Getreide. Eine Fülle von Getreide, etwas, was mich, was uns nährt. Und es ist Fülle. Es ist ein Bild für Fülle. Und ich möchte dich ermutigen, Gnade will empfangen werden. Gnade will abgeholt werden. Und wenn du heute Morgen aus diesem Gottesdienst rausgehst, denk an deine, wie heißt die, Bankkarte, ja? Kreditkarte. Und denk daran, ey, ich gehe mir jetzt Gnade holen. Ich stecke das Ding in den Automaten, tippe ein, ich brauche Gnade für diese Situation. Und ich empfange die Gnade, ich nehme sie mir, ich empfange sie. Und weißt du was? Du kannst Gnade auch empfangen, wenn es dir gut geht. Nur, dass damit kein Missverständnis auftaucht. Die Gnade ist nicht nur dafür da, wenn es dir dreckig geht. Dann ist sie besonders da. Und dann kann man diese Erfahrung machen, die Gott dem Paulus versucht hat zu erklären. Paulus hat gejammert und hat geklagt, hat gemotzt und sagt, Gott, jetzt habe ich schon dreimal gebetet, dass dieses Zeug aus meinem Leben verschwindet und nichts ist passiert. Was ist los? Und er sagt Gott zu ihm, was sagt er? Hör mal zu, lass dir mal an meiner Gnade genügen. Du hast ein bisschen die Prioritäten vertauscht. Manchmal haben wir solche Themen in unserem Leben, die hätten wir gerne weg. So wie Paulus das weghaben wollte aus seinem Leben. Manchmal sagt Gott, okay, ich verstehe, dass du das weghaben willst. Und es geht auch nicht darum, dass du dafür den Rest deines Lebens damit leben musst. Aber jetzt haben wir mal andere Prioritäten. Jetzt ist die Priorität, lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann sehen wir mal weiter, wenn du wirklich da drin zur Ruhe gekommen bist. Zur Ruhe gekommen bist in dieser Anspannung. Zur Ruhe gekommen bist von deiner Angst. Zur Ruhe gekommen bist von dem, was dich herausfordert, was dir Schmerz bereitet, zur Ruhe gekommen bist da drin, in einer Art und Weise, dass du merkst, die Gnade fängt an, dich zu stärken, zu ermutigen, zu nähren. Ein Horizont tut sich auf und du merkst, ja Gott, ich werde stark in der Gnade. Im Epheserbrief heißt es, werdet stark im Herrn in der Macht seiner Stärke. Die Macht seiner Stärke ist die Macht der Stärke seiner Gnade. Darf ich einladen, dass wir uns innerlich ausrichten auf Gott, uns innerlich Gott zuwenden. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dieses eine Gebet zu beten. Zu sagen, Herr, ich brauche deine Gnade. Herr, ich empfange deine Gnade. Herr, ich nehme mir von deiner Gnade. Ich nehme mir aus der Fülle deiner Gnade, Gnade um Gnade. Ich nehme mir aus deiner Fülle, Gnade um Gnade. Aber es beginnt mit dem Bekenntnis, dass du sagst, Gott, ich brauche deine Gnade. Weil deine Gnade verändert alles. Herr Jesus Christus, es ist so genial. Es ist einfach fantastisch. Durch dich ist uns Gnade geworden. Und wir sind froh darüber und wir danken dir dafür. Und wir bekennen vor dir, Gott, wir brauchen deine Gnade und wir wollen deine Gnade. Wir nehmen von deiner Gnade, aus der Fülle, aus deiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, das Prinzip zu lernen, dass Gnade uns zu Überwindern macht, dass Gnade uns zu Siegern macht, dass Gnade unsere Herzen verändert, dass Gnade Lebenssituationen verändert, dass Gnade alles verändert, dass Gnade den Raum schafft, dass dein Leben in Fülle und Vielfalt sich entfalten kann, sich ausbreiten kann, Heilung bringen kann, Erneuerung bringen kann, Hoffnung bringen kann. Fülle und Leben. Danke, Jesus. Und wenn du hier bist heute Morgen, du diese Art der persönlichen Ansprache Gott gegenüber, das ist dir fremd. Ich möchte dich wirklich ermutigen, genau denselben Satz zu Gott zu sagen. Zu sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Ich will deine Gnade. Du kannst Gott sagen, Gott, ich öffne dir mein Herz. Sprich es mal in deinem Herzen. Gott, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Du kannst es für dich sprechen. Ich gebe dir mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Danke für das Kreuz. Ich bin versöhnt mit dir. Und wir alle gemeinsam, wir fragen, Herr, ich empfange deine Gnade. Du hast mich, sprich es für dich persönlich aus, du hast mich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Nur Gnade und Barmherzigkeit, nur Gnade und Güte umgeben mich in diesem Augenblick und an jedem Tag meines Lebens. Das empfange ich von dir. Das halte ich fest für mich.